SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Tanja Kuhler. Guten Abend. Endlich. Das denken heute wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland, die regelmäßig mit der Bahn fahren. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben sich im Tarifstreit geeinigt. Nach monatelangen sehr zähen Verhandlungen, 6 Streiks und vielen gegenseitigen Beschimpfungen. Geplant ist, dass die wöchentliche Arbeitszeit bis 2029 Stück für Stück auf 35 Stunden runtergeschraubt wird. Für alle, die das möchten. Die GDL hat damit eine ihrer Hauptforderungen durchgekriegt. Heute im Laufe des Tages haben dann beide Seiten das Ergebnis großmündig gelobt. Bahnchef Martin Seiler sprach von einem gelungenen Kompromiss.
Für uns ist das wichtig. Es gibt Flexibilität, hilft uns bei der Transformation und auch in dem schwierigen Arbeitsmarktumfeld hier mit zusätzlichen Kapazitäten auch planen zu können.
GDL-Chef Wieselski, der als klarer Sieger vom Platz geht, entschuldigte sich immerhin für die vielen Streiks.
Wir bedauern, dass die Fahrgäste durch unsere Streiks und auch die letzten Wellenstreiks derartig in Anspruch genommen worden sind. Diese Auseinandersetzung hätte weder in der Länge noch in der Härte sein müssen. Mit Vernunft und Augenmaß wären wir zu diesen Kompromissen auch vorher in der Lage gewesen.
GDL-Chef Klaus Wieselski. Und noch einer ist glücklich über die Einigung. Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP. Er sagte, es sei eine frohe Botschaft für alle Bahnreisenden zur rechten Zeit. Christina Nagel mit den Reaktionen zur Einigung.
Verkehrsminister Volker Wissing ist die Erleichterung anzuhören. Keine Streiks zu Ostern, eine gute Nachricht für alle Reisenden.
Und es ist auch eine gute Nachricht für unseren Wirtschaftsstandort, der dringend auf eine funktionierende Bahn angewiesen ist.
Nicht generell, aber zumindest partiell könnten sich Parteifreunde Wissings eine Reform des Streikrechts vorstellen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Reinhard Huben kündigte an, an diesem Thema dranbleiben zu wollen, mit Verweis auf Vorgaben anderer europäischer Länder mit Blick auf Streiks, die kritische Infrastruktur betreffen.
Alles schön also bei der Deutschen Bahn nach der Einigung im Tarifstreit. Weniger schön sind die Bilder, die uns aus Baltimore im US-Bundesstaat Maryland erreichen. Ein Containerschiff hat da mitten in der Nacht eine mehr als 2 Kilometer lange Brücke gerammt, die daraufhin wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel. Autos und Brückenteile stürzten ins Wasser. Um 1.40 Uhr Ostküstenzeit ist der erste Notruf eingegangen, sagt der Feuerwehrchef von Baltimore, James Wallace.
So at approximately 0140 hours this morning.
Zunächst hieß es in den Notrufen, dass Menschen im stockdunklen, im eiskalten Wasser des Patapsco River treiben würden. Erst dann wurde den Einsatzkräften bewusst, dass die 2,5 Kilometer lange Brücke eingestürzt war.
Warum ist das Containerschiff auf die Brücke geprallt? Die Ermittlungen sind heute angelaufen. Bislang weiß man nur, dass offenbar ein Stromausfall auf dem Schiff das Problem war. Ralf Borchert berichtet aus den USA.
Die Crew setzte noch einen Notruf ab. Die Dali sei manövrierunfähig. Kurz darauf rammte das gewaltige Containerschiff einen der Hauptpfeiler der Francis Scott Key Bridge. Ein Großteil der 2,5 Kilometer langen Autobahnbrücke stürzte ins Wasser. Zum Unglückszeitpunkt um 2:30 Uhr nachts befanden sich offenbar Arbeiter zur Ausbesserung des Straßenbelags, aber nur sehr wenige Fahrzeuge auf der Brücke. Die Rettungskräfte konnten 2 Menschen aus dem Wasser bergen. Eine Person wurde in ernsthaftem Zustand ins Krankenhaus gebracht, die andere ist nahezu unverletzt.
Die Frage, die sich natürlich für viele stellt, könnte so ein Brückeneinsturz auch in Deutschland passieren? Brückenexperte Manfred Kurbach, Direktor des Instituts für Massivbau an der Technischen Universität Dresden, hält das für unwahrscheinlich. Er sagte in SWR aktuell, dass es normalerweise auch spezielle Schutzvorrichtungen gäbe.
Man muss zunächst mal feststellen, so ein Schiffsanprall kommt tatsächlich immer wieder mal vor. Um es auf Deutschland zu beziehen, wir wissen aus den statistischen Untersuchungen, dass ungefähr bei 2 Millionen Schiffspassagen es zu einem Anprall kommt. Bisher gab es in Deutschland bei so einem Schiffsanprall noch nie Verletzte oder gar Tote. Was anderes ist es in anderen Ländern. Ich glaube, der schlimmste Unfall mit 176 Toten gab es 1983 über die Wolga, als dort eine Brücke eingestürzt ist. Diese Unfälle haben tatsächlich dazu geführt, dass man immer mehr Schiffsanprall-Schutzeinrichtungen gebaut hat, wie zum Beispiel so große Abprallkonstruktionen vor den Pfeilern. Auf den Fotos und den Videos über Baltimore habe ich die nicht gesehen. Viele andere Brücken haben die bereits. Das heißt also, damit würde man verhindern, dass ein Schiff gegen den Pfeiler prallt.
Brückenexperte Manfred Kurbach. Um mehr Katastrophenschutz geht es auch bei einem Frühwarnsystem, das der Deutsche Wetterdienst heute vorgestellt hat. Die Meteorologen messen, wie feucht der Boden ist. Das soll helfen, sowohl Überschwemmungen als auch Dürre vorherzusagen. Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion.
Je nachdem, wie nass die Böden in Deutschland sind, kann ein Wetterextrem wie Starkregen eher zu Hochwasser führen. Das heute vorgestellte Modell des Deutschen Wetterdienstes soll künftig früher vorhersagen, wie sich die Bodenfeuchte entwickelt. Denn es bezieht dabei laut eines Sprechers auch mit ein, wie viel Wasser in der jeweiligen Jahreszeit aus den obersten Bodenschichten verdunstet und was darauf bereits wächst und setzt es zu vorherigen Perioden in Bezug. Die Vorhersage sei eine Anpassung an die Klimaerhitzung. Sie soll dem Katastrophenschutz sowie Land- und Forstwirtschaft helfen, sich auf Überschwemmungen und längere Dürreperioden früher vorzubereiten.
WikiLeaks-Gründer Assange hat einen Teilerfolg vor Gericht erzielt. Er darf vorerst nicht an die USA ausgeliefert werden. Damit ist der Fall erst einmal aufgeschoben. Christoph Prössl berichtet.
Die US-Behörden wurden aufgefordert, Zusicherungen zu geben. Erstens soll die US-Seite zusichern, dass Assange im Falle einer Verurteilung nicht die Todesstrafe droht. Zweitens sollen die Behörden garantieren, dass Assange sich bei seinem Verfahren auf die Meinungsfreiheit berufen kann und für ihn die gleichen Rechte gelten wie für einen US-Staatsbürger. Die US-Behörden haben 3 Wochen Zeit, entsprechende Belege zu erbringen. Am 20. Mai soll eine weitere Anhörung stattfinden.
Fokus Südwest.
Gute Nachrichten aus der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. Der Pumpenhersteller KSB hat heute seine Jahresbilanz für 2023 vorgestellt. Die Unternehmensleitung spricht vom besten Geschäftsjahr seit langem. Dabei natürlich im Fokus das Stammwerk in Frankenthal mit seinen 1.900 Mitarbeitern. Janosch Speyer berichtet.
In den vergangenen Jahren ist hier viel investiert worden und es soll auch noch viel investiert werden. Das betrifft zum Beispiel die Energietechnik, die Heizung, die IT oder auch den Standort der Feuerwehr. Die KSB-Gruppe glaubt an das Werk in Frankenthal, das sagt Unternehmenssprecher Stefan Timmermann.
Frankenthal ist ein profitables Werk und jedes unserer Werke weltweit ist unter kontinuierlichem Zugzwang, entsprechend der lokalen Rahmenbedingungen die Profitabilität auszubauen. Und das gilt natürlich auch für Frankenthal. Wir sind hier nicht auf einer Insel der See. Und wir müssen uns im deutschen, im europäischen, im weltweiten Wettbewerb behaupten. Aber das tun wir seit vielen Jahren.
Von Frankenthal nach Mulfingen im Hohenloschen. Die Gemeinde an der Jagst hat knapp 4000 Einwohner und natürlich einen Bürgermeister. Nicht irgendeinen, es ist der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Sören Döffinger heißt er. Er ist 25 Jahre jung und hatte heute seinen ersten Arbeitstag im Rathaus. Er ist mit viel Motivation in den Job gestartet.
In der Kirche oder auch auf den Festle vor Ort. Die Leute wollen ja auch schon was von einem und man wird gern auch direkt was für sie tun. Aber bisher ging es dann immer noch nicht und jetzt kann es dann endlich richtig losgehen, ja. Ich werde direkt durch jedes Büro mal konkret gehen. Mittags, da werde ich mit der Verwaltung als kleinen Einstand zusammen Mittag essen und dann geht's in die Themen.
Sören Döffinger, der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Dass es für Kinder gefährlich werden könnte, auf einem ganz normalen Grünstreifen in der Stadt zu spielen, würde man eigentlich nicht denken. In Pforzheim musste aber die Feuerwehr anrücken. Sie hat einen Jungen gerettet, der bis zu den Hüften im Schlamm feststeckte. Das Kind war beim Spielen im Morast versunken. Andreas Faut berichtet.
Der 12-Jährige war gestern mit einem anderen Jungen im Stadtteil Eutingen unterwegs. Nach Angaben der Pforzheimer Feuerwehr spielten die beiden in der Nähe der Enns auf einem vom Regen aufgeweichten Grünstreifen. Einer der Jungen steckte bis zu den Hüften im Schlamm und konnte sich nicht mehr selbst aus seiner Lage befreien. Sein Spielkamerad holte Hilfe. Die Feuerwehrleute legten Leitern auf dem Boden aus, um sicher zu dem Jungen zu gelangen und ihn aus dem Schlamm zu ziehen. Der 12-Jährige blieb laut Feuerwehr unverletzt. Ein Rettungswagen, der ebenfalls beim Rangieren stecken geblieben war, wurde von der Feuerwehr mit einer Seilwinde aus der Wiese gezogen.
Und dann war da noch.
Es ist eines der deutschesten Lieder überhaupt und ein Klassiker.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, mein Herz ist so schwer, so schwer.
Das Lorelei-Lied. Hier gesungen vom Silefanten der Augsburger Puppenkiste. Vor genau 200 Jahren, am 26. März 1824, hat Heinrich Heine das Gedicht veröffentlicht. Es geht um eine schöne Frau, die oben auf dem Loreleifelsen sitzt, ihr blondes Haar kämmt und mit ihrem Gesang die vorbeifahrenden Schiffe betört und so in den Tod treibt. Das berühmte Gedicht von Heine ist schon unzählige Male als Lied vertont worden. worden. Und weil Touristen aus aller Welt zu dem berühmten Felsen im Mittelrheintal pilgern, gibt es sogar eine japanische Version.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.